Aber sag mal, so jemand, den erreicht man natürlich auch mit Prävention nicht, weil der geht zum Beispiel zu so einem überprüfenden Fahren geht er gar nicht hin, weil er denkt,
man kann's überfahren,
ich habe noch nie einen Unfall gebaut.
Ja, er ist so gut, er muss sich das nicht bestätigen lassen. Ne? Er weiß ja, dass er einer der Besten ist.
Und er hat den Fernsehen nicht mehr gesehen, aber ist Auto gefahren. Krass.
Zugriff, Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Polizeifunk. Wir haben endlich wieder eine neue Folge für euch. Und heute mal eine kleine Frage zuerst. Wart ihr schon mal in einer allgemeinen Verkehrskontrolle? Ich ja, und ich war super aufgeregt. Ich musste sogar pusten, aber Christian, ich hatte 0-0.
Ich auch bisher immer.
Ja. Natürlich. Aber es gibt jetzt Tests, die ihr und ich so bestimmt auch noch nicht kennen, denn die gibt es noch nicht so lange bei der Polizei.
Naja, Franzi, auch wir arbeiten unsere Methoden, wollen immer besser werden und die Straßen dadurch sicherer machen. Und deswegen ist innerhalb der Polizei ein Testprojekt abgeschlossen worden, das nennt sich qualifizierte Fahrtüchtigkeitsprüfung.
Das ist eine komplizierte Begrifflichkeit. Wir wollen natürlich heute klären, was gehört da alles dazu? Wie sieht das in der Praxis aus? Und das wollen wir vom Polizeihauptkommissar Andi wissen, denn er hat das Projekt begleitet und geleitet. Hallo, grüß dich.
Hallo, ja, hallo, ich grüße euch.
Andi, bevor wir loslegen, hören wir noch mal ganz kurz rein, was unter dem Begriff QFP sich eigentlich alles verbirgt.
Die qualifizierte Fahrtüchtigkeitsprüfung, kurz QFP, ist ein Verfahren zur Einschätzung der Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführenden. Bei dem freiwilligen Test werden beispielsweise Gleichgewicht, Konzentration, Koordination, Motorik und Zeitempfinden überprüft. Speziell geschulte Polizistinnen und Polizisten führen die Tests durch und können so Anhaltspunkte finden, ob die kontrollierte Person unter dem Einfluss von Drogen bzw. Medikamenten steht oder durch Krankheiten eingeschränkt ist. In den USA werden schon seit vielen Jahren Fahrtüchtigkeitstests durchgeführt. Nach deren Vorbild werden die Testverfahren nach und nach bundesweit implementiert. Im Juni 2022 startete das sächsische Pilotprojekt in der Polizeidirektion Leipzig. Das Ziel? Verdachtsmomente besser erkennen und so Gefahren im Straßenverkehr vermeiden. Im Rahmen des Projektes haben sich 31 Beamtinnen und Beamte auf diese Prüfverfahren spezialisiert. Einer von ihnen ist Andi Heyer. Er verantwortet die qualifizierte Fahrtüchtigkeitsprüfung, welche jetzt auch in anderen Polizeidirektionen eingeführt wird.
So, Andi, wir haben es gehört. 2022 ging es bei uns in Sachsen, speziell in Leipzig, los. Du warst von Anfang an dabei, richtig?
Ja, ich bin auch von Anfang an dabei. Ja, ich fange vielleicht mal an der Stelle an, wie ich das Verfahren überhaupt kennengelernt habe. Ich habe mich im Zuge meiner Zugehörigkeit zum Streifendienst, das sind immerhin 22 Jahre, auf das Thema Drogenerkennung spezialisiert und durfte deswegen dann ab 2017 die Polizei Sachsen bei bundesweiten Treffen und Erfahrungsaustausch von Drogenerkennern vertreten und habe in diesem Zuge, wo dann eben auch praktische Kontrollen quasi ein Teil dieser Treffen waren, gesehen, dass Kollegen aus anderen Bundesländern, insbesondere Hamburg und Niedersachsen, eben diese Testverfahren anwenden. Mhm. Ich habe dort auch Schlüsselerlebnisse gehabt, wo ich einfach gesehen habe, welchen Mehrwert diese Tests bringen können. Und habe mir natürlich dann die Frage gestellt, ob das nicht eine Herangehensweise ist, wie es auch in Sachsen gewinnbringend wäre. Okay. Und deswegen durfte ich dann ein Konzept mitkreieren, mitschreiben. Und dieses Konzept wurde dann unserem Polizeipräsidenten vorgelegt und auch im Innenministerium geprüft. Und auch hier hat man dem zugestimmt und hat es eben als gewinnbringend betrachtet.
Das heißt, du hast gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Du hast es gesehen, hast gesagt, finde ich gut und hast direkt ein Konzept ausgearbeitet.
Ich durfte daran mitwirken, ja.
Das ist, um das ganz praktisch sich vorzustellen, du warst quasi in einer Art Praktikum in Niedersachsen und Hamburg, hast dort gesehen, es funktioniert gut, die machen das schon und hast es mit hergebracht, sage ich mal so.
Ja, also diese Vorarbeit ist natürlich unglaublich wertvoll, weil die Kollegen eben schon gezeigt haben, dass es funktioniert. Ja. Und bei uns dann eben die Frage war, wie können wir es möglichst gut umsetzen.
Ja. Okay. Kannst du noch mal kurz für mich, vielleicht auch für die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was wird denn alles bei einer normalen Verkehrskontrolle gemacht? Was gehört da alles dazu?
So, Franzi, jetzt Führerschein und Fahrzeugschein bitte.
Quasi. Ja, ungefähr so läuft es ja ab. Ja. Also zunächst erstmal wird das Fahrzeug angehalten, ja, logischerweise dann aus dem fließenden Verkehr, entweder mit einem fahrenden Funkwagen, der dort vielleicht eine Leuchtschrift, Stopp Polizei, bitte folgen, und vielleicht noch das Blaulicht dazu anmacht. Oder eben ein Kollege, der auf der Straße steht und dort die Anhaltekelle schwingt. Mhm. Dann wird nach den Papieren gefragt, also Führerschein, Fahrzeugschein und vielleicht noch nach Ausrüstungsgegenständen, also Warndreieck, Warnweste, Erste-Hilfe-Material. Und dann schauen halt die Kollegen, ob es Anhaltspunkte gibt, dass der Fahrzeugführer möglicherweise intoxikiert, also Alkohol getrunken, Drogen genommen, vielleicht stark wirksame Medikamente eingenommen, ob da sich irgendwelche Verdachtsmomente ergeben, und gegebenenfalls wird dann eben einen Atemalkoholtest oder einen Drogenvortest durchgeführt.
Ich möchte da kurz sagen, dass es damals bei meiner Verkehrskontrolle so mit Azubis war. Also die waren wie im Praktikum, es waren auf dem Weg nach Meißen und die waren da zu dritt. Also da waren zwei von der Streifenpolizei mit dabei und der Azubi, und der durfte halt dann diese Verkehrskontrolle machen. Ich vermute, deswegen musste ich boosten. Ich glaube, ich hatte keine Anzeichen für Alkohol.
Dann war es in deinem Fall eine freiwillige Atemalkoholkontrolle.
Ja,
richtig, Andi?
Das ist ja generell,
ja, die Tests sind ja immer freiwillig.
Genau.
Andi, wo liegt denn jetzt der Unterschied zur QFP? Also was kann da vielleicht mehr gemacht werden oder was bietet die normale Verkehrskontrolle eben nicht?
Ja, QFP ist eben in der Lage, die Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Und die Fahrtüchtigkeit kann ja einerseits, wie ich schon gesagt habe, durch Alkohol, Drogen, Medikamente herabgesetzt sein oder ganz negiert sein. Und andererseits eben auch durch Krankheiten. Mhm. Und diese geschulten Beamten sind durch die Testeinwirkung eben in der Lage, hier intoxikierte Fahrzeugführer zu erkennen. Und auch insofern dann vorhanden Ausfallerscheinungen festzustellen und es eben, und das ist gerade für Gericht wichtig, selbiges eben auch beweissicher zu dokumentieren. Und dadurch kann eben auch die Fahrtüchtigkeit eingeschätzt werden, was wiederum also rein vom Verstoß her relevant ist, um quasi einzuordnen, befinden wir uns jetzt, wenn jemand zum Beispiel wirklich jemand Drogen konsumiert hat, befinden wir uns im Ordnungswidrigkeitenbereich oder im Straftatsbereich? Okay.
Aber das kann ich doch mit den bisherigen Kontrollen, Drugwipe, sag ich mal, also dieser Drogentest auch machen.
Ja, also diese Drogenvortests, die werden durch die Polizei Sachsen eingesetzt, das ist richtig.
Die kenne ich auch noch.
Die bilden insgesamt 5 Substanzgruppen ab, aber natürlich ist es, also es gehört einfach zur Lebensrealität, dass noch viel mehr Substanzen konsumiert werden. Toxikologen sagen, dass es weit über 1000 Substanzen sind, die in der Lage sind, die Fahrtüchtigkeit zu beeinflussen.
Okay.
Und das können eben dann diese Tests nicht anzeigen. Zumal ja auch noch dazu kommt, dass dieser Test noch nichts über eine Fahrtüchtigkeit sagt, sondern dieser Test weist dann eben nur nach, dass diese Person mutmaßlich unter dem Einfluss dieser Substanz steht, zeigt aber noch nicht, ob zum Beispiel Ausfallerscheinungen da sind. Okay. Also ob derjenige vielleicht Gleichgewichtsprobleme hat.
Ja.
Und das kann durchaus ja auch bei einem Fahrzeugführer sein, der die wenigen Meter, den die Beamten haben beobachten können, ist er sicher gefahren.
Mhm. Ja.
Aber im Rahmen der Kontrolle stellt sich schon raus, dass die Person da möglicherweise tatsächlich massive Gleichgewichtsprobleme hat.
Ja. Aber könnt ihr nicht auch Blut abnehmen?
Also wir nehmen als Polizei kein Blut ab. Das machen Ärzte. Das ist diesen Ärzten vorbehalten. Aber zur Durchführung einer Blutentnahme bedarf es natürlich auch Verdachtsmomenten.
Das heißt, der Drug-Web-Test müsste schon positiv sein?
Das wäre ein Indiz, um eine Intoxikation nachzuweisen, beziehungsweise um diesen Verdachtsmoment herauszuarbeiten. Aber wir haben ja schon gesagt, dass es auch Konstellationen gibt, wenn zum Beispiel jemand zentral wirksame Medikamente einnimmt, und damit meine ich eben nicht Hustenpastillen, sondern zum Beispiel stark wirksame Schmerzmittel oder Schlafmittel, dann bedarf es eben Beweisanzeichen, und ein Drogenvortest würde eben diese Substanzen nicht anzeigen.
Ah, okay. Und dann habe ich keine Beweisanzeichen und kann quasi nichts machen.
Ist so richtig? Das ist richtig, ja.
Okay, und diese QFP, zu der wir jetzt gleich noch kommen, die könnte schon eine gute Hilfe sein, um zu sagen, wir brauchen von demjenigen einen Bluttest, auch wenn jetzt, sage ich mal, der Drug-Wipe-Test oder vielleicht der Atemalkoholtest mit 0,0 ausgefallen sind.
Genau, dann bedürfte es Ausfallerscheinungen.
Mhm.
Also wenn zum Beispiel jemand Schlangenlinien gefahren ist oder eben im Rahmen der Kontrolle Koordinationsprobleme oder Gleichgewichtsprobleme aufzeigt, auch im erheblichen Ausmaß dann.
Ja.
Ja, also wir reden da nicht von einem kleinen Wackler, sondern wirklich von massiven Ausfallerscheinungen. dann würde eine Blutprobe durchgeführt werden.
Und jetzt wollen wir natürlich auch mal Butter bei die Fische machen. Was sind das denn konkret für Tests, die ihr bei der QFP, also bei der qualifizierten Fahrtüchtigkeitsprüfung, macht?
Ja, also wir haben ein Testverfahren, welches eine Augenüberprüfung beinhaltet. Also da wird zum Beispiel geschaut, ob jemand in der Lage ist, einem Stimulus, das ist dann in der Regel ein Stift, einfach nur mit den Augen zu folgen, ohne den Kopf zu bewegen. Und ob diese Bewegung ruckfrei ist, beziehungsweise es wird auch geschaut, ob ein Nystagmus vorhanden ist.
Das klingt spannend. Was ist das?
Ein Nystagmus ist eine unkontrollierbare rhythmische Bewegung, also in dem Fall des Auges.
Ah, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, wenn die Augen immer so ein bisschen wie zittern oder sowas, ne, so wackeln.
Und das könnte ich quasi, wenn ich jetzt ganz clean bin, habe nichts genommen, kann ich in der Regel diesem Stift problemlos folgen.
Insofern keine Erkrankung vorliegen, kann man diesem Stift, also ein nüchterner Mensch, ist in aller Regel in der Lage, diesem Stift zu folgen.
Okay. Was noch? Es wird ja sicherlich nicht der einzige Test sein, da kommt bestimmt noch mehr dazu.
Ja, also wir bringen dann auch den Geh- und Drehtest zur Anwendung. Das ist quasi dieser Test, der oft in US-amerikanischen Filmen zu sehen ist, wenn dort jemand auf einer Linie läuft, quasi mit kleinen Schritten, also Kaffeebohnen, wo Hacke und Spitze einander berühren. Dann haben wir noch den Einbeinstand, da sagt es der Name schon, da wird ein Bein angehoben und dann eben laut mitgezählt. Wir haben dann auch noch den polizeilichen Hornberg-Test, wo eine Zeitspanne geschätzt werden soll und gleichzeitig auch geschaut werden soll, ob der Proband das Gleichgewicht halten kann. Und dann eben noch den Finger-Nase-Test, wo dann eine Fingerspitze zur Nasenspitze geführt werden soll.
Okay. Das mit dem Finger und der Nase ist wahrscheinlich mit geschlossenen Augen und der polizeiliche Romberg-Test auch?
Genau, also der Test wird standardisiert durchgeführt, das heißt, die Durchführung ist immer gleich. Also Erklärung, Durchführung und auch Bewertung, alles ist immer identisch. Daher kommt auch die Aussagekraft. Das ist auch unglaublich wichtig später vor Gericht, damit eben zum Beispiel ein Rechtsmediziner die Ergebnisse des Testverfahrens richtig einschätzen kann und es dann auch einen Mehrwert für das Gericht hat.
Also das heißt, diese Tests sind überall gleich. Egal, ob jetzt in Sachsen oder in Niedersachsen oder in Hamburg, ihr habt so ein standardisiertes Testverfahren.
Ja, genau so ist es. Also die Testdurchführung ist bei den Kollegen in Hamburg und auch bei den Kollegen in Niedersachsen genauso wie bei uns auch identisch.
Und bei diesem Romberger, polizeilichen Romberger Test habe ich auch die Augen zu und soll, du hattest das immer erzählt, 30 Sekunden schätzen. Und das fällt mir dann schwer, wenn ich unter Medikamenten stehe?
Ja, wenn jemand zum Beispiel ein Schlafmittel genommen hat, dann würde er mutmaßlich deutlich länger schätzen.
Okay.
Also natürlich nur, wenn er entsprechend auch intoxikiert ist. Mhm. Ja, es ist nämlich nicht so, dass jeder Mensch, der ein Schlafmittel nimmt, dann sofort veruntüchtigt wird.
Ja.
Aber das ist eben vom bloßen Anschauen der Person so einfach nicht zu sagen.
Mhm. Aber es ist nicht so, dass wenn ich jetzt, ihr zählt ja mit der Zeit, mit der Uhr mit, ich habe meine Augen zu, muss ich schätzen, ich habe jetzt aus Versehen 32 Sekunden geschätzt. Das heißt dann nicht, dass ich sofort verdächtig bin.
Also 32 Sekunden wäre gar kein Problem.
Gut.
Die Auffälligkeit, die wir dann erkennen, wäre ab einer Zeitabweichung von 10 Sekunden.
Okay. Ja, und sicherlich auch ein Zusammenspiel aus allen vier oder fünf Tests. Ne?
Ja, das ist auch das Wichtige, dass diese Tests letztendlich einander selbst überprüfen, weil mit diesem Testverfahren immer wieder wichtige Eigenschaften abgefragt werden bzw. überprüft werden, die ein Fahrzeugführer zum sicheren Führen eines Fahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr benötigt. Mhm. Und es ist auch so, dass dieses Testverfahren nicht, ich sag mal, die Kreation von Polizeibeamten ist, sondern dass hier an allen Stellen Experten verschiedenster Wissensrichtungen beteiligt waren, also zum Beispiel auch Ärzte, die eben genaue Anweisungen gegeben haben, wie so ein Testverfahren strukturiert sein muss. Und schlussendlich ist ja die Anforderung an einen Fahrzeugführer im Straßenverkehr auch enorm komplex. Das heißt, er muss jederzeit in der Lage sein, visuell bestimmte Reize aufzunehmen. Das heißt, wie fahren die Fahrzeuge vor ihm und so weiter. Wenn dort etwas wäre, was sein Einschreiten erfordert, muss er das auch schnell im Kopf umsetzen und entsprechend reagieren. Mhm. Und darauf zielt im Prinzip auch dieses Testverfahren ab, dass Dinge wie zum Beispiel Reaktion oder Koordination, aber eben auch das Thema Gleichgewicht ganz wichtige Themen sind. Mhm. Und hier ist eben die Annahme, in dem Wissen, dass wir alle nicht perfekt sind, dass wir auch mal Fehler machen, vielleicht auch in so einem Testverfahren, dass zum Beispiel beim Einbeinstand vielleicht doch mal ein kleiner Wackler ist, was ja ein Hinweis auf ein Gleichgewichtsproblem sein könnte, aber natürlich nicht zwingend sein muss. Dann wäre aber mit diesem Gedanken wäre zu erwarten, wenn dieses Gleichgewichtsproblem, wenn das intoxikationsbedingt ist, dass dann dieses Gleichgewichtsproblem nicht nur bei diesem einen Test entsprechend gegeben ist, sondern dass es sich wie ein roter Faden durchzieht und dann eben auch in den anderen Tests, die ja zum Beispiel auch den Gleichgewichtssinn mit überprüfen, dass dann dort eben überall oder bei einem Großteil der Tests diese Auffälligkeiten wahrzunehmen sind.
Aber die QFP nochmal für mich auch ist genau wie die allgemeine Verkehrskontrolle freiwillig.
Ja, das ist alles freiwillig, richtig.
Okay.
Und darüber wird auch belehrt übrigens.
Ja. Muss auch. Und es ist auch nichts Schlimmes, wenn mich jetzt jemand fragt, ich bin jetzt in eine Kontrolle gekommen und jetzt sagst du mir, Andi, wärst du bereit, diesen Test mit mir zu machen? Das heißt nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder irgendwie unter Verdacht stehe, irgendwelche Drogen im Kofferraum zu haben, sondern das ist einfach nur eine ganz normale Kontrolle.
Das ist eine Routinekontrolle.
Ja. Jetzt hast du schon so ein bisschen vorweggenommen. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, Andi, das klingt alles, du hast schon so ein bisschen gesagt, ein bisschen wie in so amerikanischen Filmen, auf einem Bein stehen und mit einem Stift irgendwie in die Augen leuchten. Wie ist man denn auf dieses Verfahren gekommen?
Hintergrund ist, dass in den Vereinigten Staaten, in einigen US-Bundesstaaten, die Blutprobenentnahme nach der Feststellung einer Trunkenheitsfahrt nicht zulässig ist. Okay. Und daher stellt sich natürlich die Frage, wie dort eben eine Intoxikation entsprechend nachgewiesen werden kann. Ich sag mal, in Deutschland erfolgt es ja über eine Blutprobe. Wie ich schon gesagt habe, in den Vereinigten Staaten, in einigen US-Bundesstaaten geht es nicht. Und dann war natürlich die Frage, wie kann man das rausarbeiten? Ne? Und aus dem Grund hat das US-Verkehrsministerium schon in den 1970er Jahren meine wissenschaftliche Untersuchung angeregt, die eben dort ein Testverfahren zusammenstellen soll, was dort möglichst genau eine Intoxikation quasi widerspiegeln soll. Mhm. Und in dieser Ausarbeitung waren natürlich Wissenschaftler, waren Mediziner entsprechend eingebunden. Und ja, so entstand letztendlich dieses Testverfahren, zumindest einige dieser Tests, die entsprechend auch wissenschaftlich validiert sind. Und seither wird dieses Testverfahren durch die US-amerikanischen Kollegen zur Anwendung gebracht und ist dort eben auch vor Gericht anerkannt.
Okay. Und wie kam es dann nach Deutschland?
Ja, dieses Testverfahren, eben weil es so zielführend war, hat natürlich dann auch das Interesse auch europäischer, auch deutscher Kollegen entsprechend geweckt, die natürlich auch also Überlegungen in die Welt gesetzt haben, wie können wir quasi unsere eigene Wahrnehmung, unsere eigene Feststellungsgenauigkeit, wie können wir das steigern, wie können wir das optimieren? Und dann stand natürlich unweigerlich die Frage im Raum, ob dieses Testverfahren geeignet ist. Mhm. Und daher ist ein Kollege aus Baden-Württemberg in die Vereinigten Staaten geflogen, hat sich dort ausbilden lassen als Multiplikator.
Ach, sehr cool.
Und ist dann entsprechend mit diesem Wissen zurückgekommen. Mhm. Und ja, es gab dann auch bundesweit eine Arbeitsgruppe, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat und wo man überlegt hat, welche Teile man von diesem Testverfahren auch in Deutschland anwenden kann und ob man es für die hiesigen Rechtsverhältnisse noch weiter anpassen kann. Und so ist letztendlich dann das SFT, also eine Abkürzung für standardisierte Fahrtüchtigkeitstest, das ist dann entsprechend konzipiert worden und es gab dann ab 2009 eine recht lange, eine mehrjährige Pilotphase, in welche nicht nur 8 Länderpolizeien eingebunden waren, sondern eben auch Experten aus den verschiedensten Wissensrichtungen, also auch Richter, Staatsanwälte, Mitarbeiter von Fahrerlaubnisbehörden, Fachärzte und eben auch Rechtsmediziner. Mhm. Und schlussendlich am Ende dieses Pilotverfahrens haben alle Beteiligten ein positives Fazit gezogen. Und die Rechtsmediziner haben sogar gefordert, dass dieses Verfahren möglichst zeitnah bundesweit eingeführt werden sollte, weil es eben einen entsprechenden Mehrwert hat.
Okay.
Ich muss vielleicht noch ergänzen, es ist ganz wichtig zu sagen, dass wir letztendlich nur ein Hilfsmittel zur Verfügung stellen, weil es zuweilen tatsächlich schwierig ist, zu sagen, ob jemand fahrtüchtig ist oder nicht. Es ist zumindest eine Herausforderung. Und dieses Hilfsmittel, also quasi, dass wir sehen, ob jemand zum Beispiel Gleichgewichtsprobleme hat, Koordinationsprobleme hat, ob er ruckfrei einem Stift folgen kann, das sind so alles kleine Puzzlesteine, die einem Rechtsmediziner, der dann nach einer Blutprobe auch ein Gutachten vorliegen hat, wo dann zum Beispiel drinsteht, derjenige hat Amphetamin konsumiert, vielleicht in dieser oder jenen Konzentration, und quasi alles in der Summe bringt dann den Rechtsmediziner dazu, einschätzen zu können, lag eine Fahruntüchtigkeit vor oder eben nicht.
Ja.
Na, und diesen wichtigen Puzzlestein, den wollen wir gern herausarbeiten, damit es eben für die Staatsanwaltschaft, für die Richter und auch für die Rechtsmediziner, damit es einfacher ist, quasi hier zu einem Urteil zu kommen.
Aber ich finde es trotzdem krass, wie man von dieser Limitation in den USA, dort sind halt Bluttests in einigen Bundesstaaten nicht erlaubt, das heißt, das limitiert die Polizei dort, dass man sich dann kreativ was ausdenken muss, wie können wir das umgehen, um trotzdem irgendwie die Verkehrssicherheit dort zu erhöhen. Das ist ja spannend.
Man könnte aber auch frech sagen, naja, also die Testverfahren in der USA, die sind von 1970, das ist ja vielleicht ein bisschen lange her. Warum nimmt man sich das jetzt 40 Jahre später an oder 50 Jahre später an? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Testverfahren sich in den vergangenen Jahren auch weiterentwickelt haben oder wahrscheinlich auch im europäischen Raum dann noch andere Tests entwickelt wurden.
Na gut, zunächst, die Tests wurden sich ja nicht ausgedacht. Das sind größtenteils auch Tests, die ohnehin schon Anwendung fanden, die dann eher aber eben in der Zusammenstellung, also da war die Frage, in welcher Zusammenstellung ist die Aussagekraft besonders hoch? Mhm. Und dort gab es eben eine wissenschaftliche Validierung, wo eben, also wie gesagt, das ist alles kein kleines polizeiinternes Süppchen, sondern hier waren überall Spezialisten beteiligt, also Fachärzte, Rechtsmediziner, die entsprechend hier ihre Expertise haben mit einfließen lassen. Und ja, auch in Deutschland hat man ja dieses Testverfahren dann, wie gesagt, seit 2009 zur Anwendung gebracht. Und auch hier hat man ja, ich sag mal, versucht und auch umgesetzt, auf die hiesigen Gegebenheiten das Testverfahren entsprechend anzupassen. Und wir haben ja dann auch, wie gesagt, zwei von diesen Tests hinzugefügt.
Welche zwei sind das?
Das ist der polizeiliche Romberg-Test und der Finger-Nase-Test.
Aber das ist ja schon eine interessante Herangehensweise. Wo hast du das denn alles gelernt, was du uns jetzt erzählt hast?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich auf sehr motivierte und auch fachkundige Kollegen aus Hamburg und aus Niedersachsen, dass ich die kennenlernen durfte. Und die haben uns bei dieser Herangehensweise also ganz enorm unterstützt. Und die haben auch Kollegen aus Hamburg und Niedersachsen auch bei uns entsprechend die Ausbildung durchgeführt, weil wir zu diesem Zeitpunkt gar nicht in der Lage gewesen wären, weil einfach das Hintergrundwissen und auch die ganzen Erfahrungswerte, die waren ja entsprechend nicht da, was die Kollegen hatten, weil sie es eben schon über viele Jahre angewendet haben.
Das heißt, du bist dann da zur Schulung gegangen, zur Schule nochmal?
Genau, ich durfte dann mit einem weiteren Kollegen, dem Michel, durfte ich 2021 zur Polizei in Hamburg fahren. Und wir wurden dort als erste Beamte der Polizei Sachsen dort ausgebildet.
War das hart?
Es war, obwohl wir ja schon selbst, also Michel genauso wie ich, wir sind schon lange in dem Themengebiet Drogenerkennung unterwegs. Und ich denke, wir haben schon eine ganze Menge auch vorher schon gesehen gehabt. Und trotzdem muss man sagen, es ist einfach nochmal ein ganz anderes Level. Und die Wissensvermittlung war so krass umfangreich. Ja, es war eine sehr, sehr große Herausforderung, aber es bringt tatsächlich auch, also es hat wirklich einen extremen Mehrwert. Also ich bin total von dieser Sache überzeugt.
Und du hast dann auch eine Prüfung dort ablegen müssen, ne?
Genau, und diese Prüfung, die war auch sehr umfangreich. Also sie hat letztendlich den ganzen Tag eingenommen und beinhaltete eine sehr umfangreiche Theorieprüfung und auch eine Praxisprüfung. Und das ist auch unbedingt notwendig, weil QFP oder eben SFT, wie es in Hamburg heißt, das ist wirklich eine krasse Spezialisierung, wo die Kollegen, die sich damit beschäftigen und das zur Anwendung bringen, sagen wir, die müssen vorher schon eine Menge Erfahrungswerte haben, damit das wirklich den maximalen Mehrwert mit sich bringt.
Ja. Das heißt, wenn ich mich jetzt, ich komme morgen zu dir zum Praktikum, jetzt runtergebrochen habe ich jetzt nicht mehr so viel Erfahrung in diesem Bereich Verkehrskontrollen, was auch immer, da würdest du sagen, es würde bei mir gar nichts bringen, mich jetzt in dieser einen Woche, in der ich bei dir im Praktikum bin, mich zum QFP-Beamten auszubilden. Geht das?
Das wäre tatsächlich nicht zielführend, aber wir bilden ja seit 2023 auch sachsenweit Kollegen in der Drogenerkennung aus und wir haben da quasi so einen Grundlehrgang, so will ich es mal nennen, wo allgemeines Wissen vermittelt wird. Und das wäre dann für dich, wenn du dich für dieses Themengebiet interessierst, genau das Richtige. Okay.
Und darauf aufbauen könnte er dann später den QFP-Lehrgang wahrscheinlich
genau
machen.
So ist es konzipiert. Okay.
Aber meine Frage, die mich noch interessiert, warum heißt es denn in Sachsen QFP und nicht SFT? Fandet ihr den Namen einfach blöd und habt euch gedacht, so, aber in Sachsen nennen wir das jetzt anders?
Ja, das war Teil der Entwicklung. Wir hatten uns zu diesem Zeitpunkt zu diesem Namen entschieden. Und ja, wir sind auch nicht das einzige Bundesland, was jetzt einen abweichenden Namen hat. Aber schlussendlich muss man sagen, es ist ein abweichender Name für das gleiche Kind.
Okay. Andi, jetzt haben wir schon viel davon gehört. Wir haben also gelernt, was gehört zu einer normalen bisherigen Verkehrskontrolle, was ist speziell bei so einer QFP-Kontrolle dabei. Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen, wo jetzt dieser neue Prozess einen wirklichen Unterschied gemacht hat?
Ja, das kann ich. Wir haben tatsächlich in der relativ kurzen Zeit, die wir die Tests jetzt schon zur Anwendung bringen, auch mit relativ wenigen Kollegen schon etliche bemerkenswerte Feststellungen auch erzielen können. Okay. Die erste Feststellung, die wir mit diesem Testverfahren erzielen konnten, rührt aus dem Herbst 2021. Das haben wir schon spektakulär, also an einem Wochenende, perfekte Sichtverhältnisse, perfekte Witterungsverhältnisse, gingen dort plötzlich mehrere Notrufe ein. Und Hintergrund war, dass ein Fahrzeugführer auf einer Bundesstraße innerorts massiv Schlangenlinien fuhr. Er fuhr also rechts immer wieder gegen den Bordstein, links so weit in Gegenverkehr, dass die Fahrzeuge dort auf dem Fußweg ausweichen mussten.
Krass.
Und die Fahrzeugführer, die dann angerufen haben und das per Notruf mitgeteilt haben, waren natürlich der Meinung, dass er alkoholisiert ist. Mhm. Ja, die haben dann also sein Kennzeichen durchgegeben. Ein Kollege bei uns am Pult, also ich war damals noch im Polizeirevier Krimmer eingesetzt, der hatte dann schnell ermittelt, wo das Fahrzeug zugelassen ist. Und es war auch so, dass das Fahrzeug quasi in Richtung Heimadresse fuhr. Es setzte sich dann sofort ein Funkwagen in Bewegung, der dieses Fahrzeug unmittelbar vor der Haustür quasi stoppen konnte. Im Fahrzeug saß nur ein einzelner älterer Herr. Die Annahme war auch, dass er wahrscheinlich tatsächlich sturzbetrunken ist. Und die Kontrolle lief aber total anders ab, wie die Kollegen das jetzt erwarteten in dieser Situation. Der Herr war nämlich augenscheinlich gar nicht alkoholisiert. Ja, er war auch total freundlich und war kooperativ, hat seine Papiere gezeigt, hat auch sofort einen Alkotest mitgemacht.
Und der war 0,0?
Der war 0,0. Mhm. Dann haben die Kollegen an Drogen gedacht. Er sagte, ich habe noch nie Drogen konsumiert, hat aber natürlich den Test dann trotzdem mitgemacht, aber auch negativ.
Mhm. Aber kann ich noch ganz kurz einhaken, wenn es jetzt das QFP nicht gäbe, wäre jetzt die Kontrolle vorbei? Alkoholtest ist negativ, Drogentest ist negativ.
Ja, es gibt vielleicht noch ein paar Handlungsoptionen, zum Beispiel die Informierung der Fahrerlaubnisbehörde.
Ja.
Aber im Prinzip, wenn jetzt ausgeräumt wurde, dass hier eine Intoxikation im Raum steht und völlig unklar ist, wie es jetzt eigentlich dazu kam und ja vielleicht auch die Frage sich stellt, war es denn wirklich so, wie hier die zwei Hinweisgeber gesagt haben.
Stimmt.
Weil er sagte dann auch, also wissen Sie was, ich kann es mir nur so erklären, dass meine Nachbarn, dass die mich hier anzinken wollen. Mhm, weil da habe ich ja so einen Nachbarschaftsstreit und das wäre jetzt meine einzige Erklärung.
Ja.
Schlussendlich war aber die Auflösung eine ganz andere. Ja, ich kam dann also dazu, habe mich kurz vorgestellt, habe gefragt, wie es ihm geht. Er sagt, er ist kerngesund, hat im Prinzip überhaupt gar keine Probleme. Ich habe dann mit ihm ein Testverfahren durchgeführt und habe dort unter anderem festgestellt, dass bei ihm der Verdacht eines Gesichtsfeldausfalls besteht. Weil dort haben wir einen Test, wo wir das überprüfen können, ob jemand quasi, ob der noch richtig sehen kann oder ob das möglicherweise Einschränkungen gibt. Mhm. Wobei ich eben keine Diagnose stelle. Ich stelle nur fest, dass dort Abnormalitäten sind, dass er zum Beispiel die Anzahl meiner Finger eigentlich sehen müsste, es aber tatsächlich nicht sieht.
Das war konkret der Fall vor Ort?
Das war konkret der Fall bei ihm. Bei ihm war es dann auch so, dass auch der Verdacht einer Hirnleistungsstörung bestand. Also ich habe mit ihm dann den Uhrentest durchgeführt, der sehr auffällig war. Mhm. Auch das unterliegt dann später einer ärztlichen Begutachtung, falls notwendig.
Ja.
Und schlussendlich habe ich ihn natürlich auch darauf angesprochen und habe ihm das gesagt, was ich festgestellt habe. Und da sagte er letztendlich, jetzt kann ich es Ihnen ja sagen, es ist alles total problematisch, er lebt auch alleine. Mhm. Ich kann eigentlich gar nicht mehr richtig Fernsehen schauen, man kennt den Fernseher gar nicht mehr so richtig. Und Fernsehzeitungen sehe ich auch mit Brille, das kann ich alles nicht mehr erkennen. Und ich habe ihm dann die Frage gestellt, ob dann, also wenn schon Fernsehen gucken nicht mehr geht, wie das dann, wie seine Einschätzung ist zum Autofahren. Ja. Und seine Antwort war dann tatsächlich, ich bin ein sehr, sehr guter Autofahrer. Ich habe noch nie einen Unfall gebaut und das ist alles total super. Und das zeigt natürlich auch das Problem, was wir als Polizei hin und wieder auch mal haben. Man muss ja sagen, viele Menschen sind sehr reflektiert und stellen dann auch selber fest, dass ihre Fähigkeiten einfach nicht mehr ausreichen, um Auto zu fahren. Es gibt aber eben auch Menschen, die da total uneinsichtig sind und wo man auch mit präventiven Maßnahmen, und auch da sind wir ja als Polizei Sachsen, sehr umfangreich tätig. Mhm. Aber sag mal, so jemand, den erreicht man natürlich auch mit Prävention nicht, weil der geht zum Beispiel zu so einem überprüfenden Fahren geht er gar nicht hin, weil er denkt,
man kann's überfahren.
Ich habe noch nie einen Unfall gebaut.
Ja, er ist so gut, er muss sich das nicht bestätigen lassen. Ne? Er weiß ja, dass er einer der Besten ist.
Und er hat den Fernsehen nicht mehr gesehen, aber ist Auto gefahren. Krass.
Ja.
Und das heißt für dich, du kannst das dann direkt an die Fahrerlaubnisbehörde weiterleiten und die ziehen dann den Führerschein ein, weil im Endeffekt hat das ja jetzt zugegeben.
Ja, also die Fahrerlaubnisbehörde wird ohnehin immer durch uns kontaktiert, wenn solche Mängel bekannt werden, wenn die rausgearbeitet werden können. In dem Fall war es ja auch noch eine Gefährdung des Straßenverkehrs, weil er konkret andere gefährdet hatte, dass die dann zum Beispiel auf dem Fußweg ausweichen mussten.
Ja, krass. Und sein Führerschein ist jetzt aber mittlerweile weg wahrscheinlich.
Ja, sein Führerschein, der war dann weg.
Gut, gibt es noch einen zweiten Fall? Das war ja schon mal spektakulär spannend.
Wir hatten, ich glaube, es war letztes Jahr im Herbst, hatten wir einen Fall mit einem älteren Herrn, der mehrere Verkehrsunfälle verursacht hatte. Der war also in Leipzig gegen einen Poller gefahren oder gegen eine Polleranlage und hatte dann nach dem Unfall noch mehrfach rangiert, weil er so nicht stehen bleiben wollte und war dort zweimal heftig gegen abgeparkte Autos gefahren. Ja. Also so, dass wirklich mehrere 10.000 Euro Schaden waren.
Ja.
Es sind dann Kollegen von dem Polizeirevier hingekommen, haben diesen Unfall aufgenommen und sie hatten den Eindruck, dass mit dem älteren Herrn irgendwas nicht stimmt und haben deswegen quasi so einen QFB-Beamten angefordert und es kam eine Kollegin hinzu, die mit diesem älteren Herrn dann im Prinzip ein Testverfahren durchgeführt hat. Auch sie hat dann den Verdacht auf einen Gesichtsfeldausfall festgestellt. Wobei, ich muss vielleicht noch ergänzen, mittlerweile kam dann auch die Ehefrau hinzu, die bei dem Unfall nicht zugegen war. Mhm. Und die hat dann selber gesehen, dass ihr Mann dort nicht in der Lage war, zum Beispiel eine gezeigte Anzahl von Fingern einfach zu erkennen.
Ja.
Und war dort total entsetzt und wollte das gar nicht glauben. Hat ihn gefragt, ob er das wirklich nicht sieht. Die konnten, also wie gesagt, die war total ungläubig und sagt, das gibt's doch alles gar nicht, dass du das nicht siehst. Ich kann es gar nicht glauben. Und ja, schlussendlich kam dann raus, dass er knapp 2 Monate vorher an den Augen operiert worden war, dass er einen grauen Star gehabt hatte und dass er circa 1,5 Wochen vor diesem Unfall hatte eine Abschlussuntersuchung bei seinem Augenarzt. Mhm. Und die Abschlussuntersuchung hatte ergeben, dass im Prinzip, dass er wirklich wieder sehr gut sieht.
Okay.
Und das passte jetzt so gar nicht zu diesen Testergebnissen, die die Kollegin hatte. Und die Frau erzählte dann noch, dass er in den letzten Tagen mehrfach zu Hause in der Wohnung auch gestürzt wäre. Mhm. Und dass sie jetzt erstmal reflektiert, dass es wahrscheinlich gar nicht Gleichgewichtsprobleme waren, sondern dass er schlecht gesehen hat. Das hatte sie vorher so nicht wahrgenommen. Mhm. Und schlussendlich hat dann die Kollegin den Ratschlag, also sie hat angeboten, gleich einen Arzt hinzuzuziehen. Das wollten die Herrschaften nicht. Mhm. Und haben gesagt, nee, dann gehen wir lieber zum Hausarzt und lassen uns da vielleicht eine Überweisung geben. Und ja, gesagt, getan. Und 2 Tage später hat dann die Ehefrau die Kollegin angerufen und hat mitgeteilt, dass sie dem Ratschlag gefolgt sind.
Sehr gut.
Und dass im Krankenhaus dann bei einer Untersuchung noch am selben Tag festgestellt wurde, also quasi 1 Tag nach dem Unfall, am selben Tag der Überweisung durch den Hausarzt, wurde dann festgestellt, dass der ältere Herr 2 Gehirntumore hatte, von denen einer sofort entfernt werden musste.
Krass.
Und die Ärzte auch gesagt haben, sie haben wirklich riesengroßes Glück gehabt. Das wäre so nicht mehr lange gut gegangen. Also wahrscheinlich hat ihnen die Kontrolle wirklich das Leben gerettet. Muss man sagen, es ist nicht unsere Aufgabe.
Ja.
Und das können wir auch gar nicht Ärzte zu ersetzen. Aber das zeigt, wie feinfühlig dieses Testverfahren ist, dass es möglich ist, solche ich sag mal, Mängel letztendlich herauszuarbeiten. Und ich weiß auch, weil wir auch gut vernetzt sind bundesweit, dass es auch andere Länderpolizeien, zum Beispiel Niedersachsen, gibt, wo vergleichbare Fälle eben genauso festgestellt wurden.
Krass. Ich erinnere mich, wir hatten über diesen Fall auch bei Social Media berichtet. dass quasi diese Kontrolle, wenn man das runterbricht, ihm das Leben gerettet hat so ein bisschen. Also natürlich dann die OP, aber das hat so den Anstoß gegeben, dort zum Arzt zu gehen.
Ja, genau. Es gab dann auch einen Pressetermin dazu und es hat auch eine Veröffentlichung zum Beispiel in der Leipziger Volkszeitung gegeben.
Ja. Also vielleicht kennt den Fall schon der ein oder andere.
Ja, schon mal gelesen davon.
Aber krass auf
jeden Fall. Also das ist echt umfangreich. Ja, das waren ja jetzt schon zwei wirklich heftige Fälle, Andi. Gehen dir die Schicksale da nicht auch manchmal so ein bisschen nah?
Ja, natürlich fühlt man dort auch mit. Und wir reflektieren natürlich auch, dass die Mobilität im Alter natürlich auch Lebensqualität ist. Ne? Und das fällt dann, wenn diese Mobilität nicht mehr da ist, gewiss auch jemanden leichter darauf zu verzichten, wenn er in einer Großstadt wohnt. Zuweilen wohnen diese Menschen aber auch natürlich auch draußen auf dem Dorf im ländlichen Bereich. Und da ist es natürlich, ja, es ist kaum auszugleichen, wenn man dann selber nicht mehr Auto fahren kann und vielleicht auch noch allein lebt. Natürlich fühlt man dort mit. Auf der anderen Seite, wenn jemand zum Beispiel nicht mehr richtig sehen kann, ist er natürlich eine große Gefahr für die Verkehrssicherheit. Ja. Und dann muss es andere Lösungen geben, als dass er eben weiterfährt, bis es irgendwann dann gar nicht mehr geht und er vielleicht dann noch irgendwo dagegen fährt. Mhm. Und das ist letztendlich auch unsere Aufgabe, das festzustellen. Ja. Insbesondere dann auch, wenn es eben zum Beispiel auch Verkehrsunfälle gegeben hat, dass wir dann dort eben genau drauf schauen. Wichtig ist eben auch noch zu reflektieren, dass dieses Testverfahren, wenn wir zum Beispiel schauen, ob jemand noch richtig gut ausreichend sehen kann, dass wir das nur mit einem Anlasssachverhalt tun. Das heißt, wir werden nie jemanden aufgrund seines Alters nur kontrollieren.
Das ist sondern weil ihr ja schon gesehen habt, derjenige ist Schlangenlinien gefahren.
Zum Beispiel,
oder?
Weil Fahrauffälligkeiten waren. Oder eben auch, total, also schwere Verkehrsunfälle, wo nicht nachvollziehbar ist, was ist jetzt eigentlich der Grund.
Oder halt Wackeldackel im Auto hinten. Nein, Spaß.
Nein,
eben nicht. Ganz
Wackeldackel
genau
eben nicht.
Ja. Oder die Klopapierrolle mit Hut drüber, mit diesem Häkelhut.
Ja, das reicht sieht man tatsächlich kaum noch.
Ja, die Generation fährt jetzt nicht mehr.
Ja, die ist ausgestorben. Bei meiner Oma ist es ähnlich. Die hat zwar keine Einschränkungen, aber sie fühlt sich einfach beim Fahren so unsicher, dass sie freiwillig, zum Glück freiwillig gesagt hat, sie fährt nicht mehr. Das ist, da bin ich ganz froh drüber, aber ich glaube, sie könnte noch fahren, aber sie fühlt sich einfach in der Stadt unsicher dafür.
Aber jetzt hast du ja die beiden Fälle, von denen du uns berichtet hast, das waren ja jetzt auch zweimal zwei ältere Herrschaften, wie du gesagt hast. Wenn du das mal so reflektierst für dich oder mal durchgehst, die Testphase, die ihr jetzt hattet und bisher, waren das auch eher ältere Menschen oder kann man das gar nicht pauschalisieren und du sagst, naja, also wir hatten auch einige jüngere Personen, wo wir dann was festgestellt haben?
Also tatsächlich muss man ja, sag mal, die Probleme, die es im Straßenverkehr gibt, hinsichtlich nicht bestehender Fahrtüchtigkeit erstmal aufteilen. Einerseits in Intoxikation, das heißt, es wurde Alkohol, Drogen, Medikamente konsumiert. Und andererseits auch in Krankheiten, also fahrerlaubnisrelevante Krankheiten. Ich rede also nicht vom Schnupfen, sondern wenn jemand zum Beispiel eine schwere Augenerkrankung hat oder eine Hirnleistungsstörung hat. Das heißt, also was wäre dann zum Beispiel eine Demenzerkrankung, die würde damit runterfallen. Wie gesagt, wir stellen keine Diagnose, aber wir arbeiten Verdachtsmomente heraus, sodass quasi nachgeordnete Fachleute, also quasi nach unserer Kontrolle nachgeordnet in den weiteren Prüfungsmaßnahmen, die Möglichkeit haben, das zielgerichtet zu überprüfen. Das arbeiten wir letztendlich raus. Und hier muss man sagen, natürlich, wenn es um Drogen geht, ist das Klientel, was Drogen konsumiert, eher jung. Ja, es sind häufig im Personenkreis unter 30, aber das bedeutet natürlich nicht, dass auch jemand mit 50 oder ich hatte ja vor einigen Monaten eine Oma, die hatte nicht nur gekifft, sondern auch noch gekokst. Und die war über 70.
Auch wie meine Oma. Nee, Spaß.
Auch das gibt's halt, ja. Natürlich bei den, wenn wir jetzt über Erkrankungen sprechen, es gibt natürlich auch junge Menschen, die krank sind, aber tendenziell ist es natürlich schon so, dass mit zunehmendem Alter auch die Wahrscheinlichkeit steigt, an schweren Erkrankungen eben zu leiden. Und von daher, also wenn wir über Erkrankungen reden, dann sind die Personen, die Fahrzeugführer, die wir dort kontrollieren, schon eher lebensälter, ja.
Andi, die Testphase ist ja abgeschlossen. Wir haben jetzt auch schon gehört, dass ihr das schon praktiziert und das sehr erfolgreich. Kannst du trotzdem ganz kurz erklären, wie es jetzt für die Polizei Sachsen mit den QFP-Kontrollen weitergeht?
Ja, also die Testphase ist ja schon im Sommer 2023 abgeschlossen worden. Auch das war wieder, ich sag mal, keine polizeiinterne Angelegenheit, diese Pilotphase, sondern wir hatten hier Projektbegleiter auch wieder aus allen möglichen relevanten Wissensrichtungen dabei. Wir hatten also zum Beispiel einen Professor, einen Juraprofessor, der diese Pilotphase letztendlich geleitet hat. Mhm. Wir hatten einen Verkehrsmediziner dabei, wir hatten eine Kollegin, die in der forensischen Toxikologie arbeitet, wir hatten einen Vertreter der Staatsanwaltschaft dabei, wir hatten einen Leiter einer Fahrerlaubnisbehörde dabei und natürlich auch wir als polizeiliche Anwender. Und jeder hat letztendlich für sich eine Einschätzung geschrieben, also quasi eine Art Abschlussbericht. Und alle Projektbegleiter sind schlussendlich zu einem positiven Fazit gekommen. Mhm. Und das wiederum hat sowohl unseren Landespolizeipräsidenten als auch unser Innenministerium überzeugt. Und deswegen ist die Entscheidung gefallen, dass QFP landesweit zur Anwendung kommen soll. Ergänzend kann ich auch noch sagen, dass der Verkehrsgerichtstag im Januar diesen Jahres, da findet jedes Jahr in Goslar statt, dass der sich auch mit dieser Thematik, mit Fahrtüchtigkeitstests auseinandergesetzt hat. Auch hier waren Experten aus allen möglichen Richtungen dabei, also überwiegend Juristen, aber auch Rechtsmediziner, aber auch Ärzte aus anderen Richtungen. Und auch hier herrschte große Übereinstimmung darüber, dass dieses Testverfahren zielführend ist. Und es wurden Handlungsempfehlungen quasi vorgebracht, wie dieses Testverfahren am besten umzusetzen ist. Also zum Beispiel auch mit einer bundeseinheitlichen Anwendung und Dokumentation.
Das heißt aber auch, für euch stehen jetzt viele Schulungen an. Weil wenn das jetzt eingeführt werden soll, dann ist natürlich ordentlich was zu tun.
Ja, also wie ich schon gesagt habe, wir führen ja diese DIS-Schulung, also Drogenerkennung im Straßenverkehr. Das ist diese Grundschulung.
Eine
Vorstufe.
Genau. In Richtung Drogenerkennung führen wir ja schon seit 2023 durch. Jetzt mittlerweile auch in ganz Sachsen. Die QFP-Schulungen müssen natürlich dann auch anlaufen. Bisher ist es so, dass wir von den Kollegen, die an dem Pilotprojekt teilgenommen haben, mal abgesehen, dass wir das Privileg hatten, auch Kollegen anderer Bundesländer zur Ausbildung zu schicken. Also wir haben jetzt auch schon Kollegen, wie gesagt, nicht nur aus Hamburg, auch in Niedersachsen ausbilden lassen, auch in Mecklenburg-Vorpommern ausbilden lassen. Die Kollegen sind natürlich bei uns auf der Straße schon unterwegs, aber wenn wir das flächendeckend einführen wollen, das ist natürlich wirklich eine Mammutaufgabe, die, denke ich, ganz sicher viel für die Verkehrssicherheit bringen wird. Aber diese Kollegen alle zu schulen und auch zu begleiten, das ist natürlich eine Sache, die über Jahre hinweg andauern wird. Das ist ein Wachstumsprozess, der nur Schritt für Schritt stattfinden kann.
Ja. Aber wäre es nicht eine Idee, also jetzt mal ganz gesponnen, ne? Wir bilden jedes Jahr neue Polizistinnen und Polizisten aus, im Studium, in der Ausbildung, dass man dort dieses Fach QFP, DUS, dass man das da schon mit einführt, sodass die schon fertig besohlt in den Dienst gehen?
Ja, natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, wie eine Umsetzung möglichst optimal gestaltet werden kann. Und hier muss man sagen, diese DIS-Schulung, also quasi diese Grundschulung, die ist total geeignet. Es ist total naheliegend, das hier quasi mit einzuflechten in die Ausbildung. Und da gibt es auch schon sehr konkrete Vorstellungen diesbezüglich. QFP hingegen, hat man ja gesagt, ist eine Spezialisierung. Das heißt, die Beamten, die hier quasi im Fokus stehen, sind dann eher die, die das Testverfahren schon ein paar Jahre anwenden, auch mit großem Erfolg, da schon Erfahrungswerte haben. Damit sie eben den Herausforderungen bestmöglich gewappnet sind, denen sie sich dann später stellen müssen.
Also wahrscheinlich dann eher so in Richtung Verkehrspolizei, dass die dort vermehrt vielleicht diese QFP-Tests oder diese QFP-Schulungen machen.
Ja, also die Verkehrspolizei, jetzt sagen wir rein von der Zielrichtung, dass eben Verkehr quasi im Mittelpunkt des Tätigseins steht, ja, natürlich stehen diese Kollegen im Fokus, aber natürlich genauso auch Kollegen zum Beispiel aus dem Streifendienst von Revieren.
Ne? Ja. Andi, dann hast du jetzt quasi mit das Ausrollen dieses QFP-Verfahrens ja einiges vor und das wird auch noch eine Weile andauern. Ist denn das Thema Verkehrssicherheit schon, begleitet dich das schon deine ganze berufliche Laufbahn?
Ja, also ich habe 1994 bei der Polizei Sachsen angefangen.
Das ist schon lange her.
Das ist schon lange her, habe dort im mittleren Dienst gelernt. Habe dann noch einige Jahre in der BFE, in der Bereitschaftspolizei, zugebracht. Also das ist eine Festnahmeeinheit. Mhm. Und bin dann im Herbst 2000 in den Polizeieinzeldienst, also in den Streifendienst gewechselt.
Mhm. Wow, 22 Jahre, stimmt.
Ja, ich war 22 Jahre im Streifendienst. Mhm. Ja, habe dann 2017 die Möglichkeit gehabt, in den gehobenen Dienst aufzusteigen. Das habe ich dann entsprechend wahrgenommen und war dann zum Schluss in meinem Revier, wo ich tätig war, war ich dann als Dienstgruppenführer eingesetzt und bin dann aufgrund dieses Pilotprojektes in die VPI gewechselt.
Verkehrspolizeiinspektion.
Ja. In die Verkehrspolizeiinspektion.
Mhm. Und genau. Du hattest wahrscheinlich im Rahmen deines Streifendienstes schon immer wahnsinnig viel zu tun mit solchen allgemeinen Verkehrskontrollen und diesem Thema.
Ja, ich habe mich letztendlich auf das Themengebiet Drogenerkennung schon spezialisiert, kann man schon sagen. Wobei das eben, ja, das war schon so ein Lernprozess auch. Weil, erst, wenn ich jetzt an meine Anfangszeit zurückdenke, also ich habe schon immer Trunkenheitsfahrten relativ viele festgestellt. Mhm. In meiner Anfangszeit war es eben fast nur Alkohol, so gut wie keine Drogen. Das lag aber eher daran, also es lag an meinem eigenen Blickwinkel, ne? Weil ich falsche
Signale auf
hatte. Signale, ja, ich hatte eine falsche Erwartungshaltung oder eine unzutreffende Erwartungshaltung. Ja. Also ich habe ja viel zu viele Auffälligkeiten erwartet, wenn ich jetzt mal das so rückblickend versuche zu spiegeln. Und ja, wie gesagt, es ist ein Lernprozess. Man lernt dann, auf welche kleinen Details man achten muss. Und ja, es hat funktioniert.
Mhm. Was motiviert dich denn an deiner Arbeit?
Ja, ich möchte gern einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Straßen sicher sind. Und ein traurischer Indikator dafür sind ja die Zahlen, die die verkehrspolizeiliche Statistik jedes Jahr quasi abbildet, also quasi die Anzahl der Toten und der Verletzten. Also wenn wir nur mal überlegen, letztes Jahr waren es wieder 2780 Verkehrstote. Ja, das ist eine große Anzahl, vor allem wenn man spiegelt, dass das ja nicht nur quasi eine nackte Zahl ist, sondern dass dahinter jeder einzelnen Person ein Schicksal steht, auch Menschen, die dann trauern und das vielleicht diesen Verlust ein Leben lang nicht überwinden. Klar, muss man auch auf der anderen Seite sagen, wir kommen von ganz anderen Zahlen. Wenn wir jetzt an die 1970er Jahre denken, waren es über 20.000 Verkehrstote.
Im Jahr. In Sachsen?
Nein, deutschlandweit.
Deutschlandweit. Okay. Also ja. Diese 2780 bezieht sich auch auf Deutschland dann?
Genau, so ist es. Okay. Das sind die Verkehrstoten in Deutschland. Ja. Und ja, also wir haben da schon viel gemacht. Da hat die Gesetzgebung auch einiges gemacht. Also zum Beispiel, dass die Promillegrenze eingeführt wurde, beziehungsweise nochmal dann abgesenkt wurde auf 0,5 Promille. Ja, dass die Gurtpflicht eingeführt wurde. Das waren alles ganz wichtige Meilensteine. Trotzdem, sag mal, angesichts dieser schlimmen Konsequenzen, die drohen, ist es natürlich auch immer an uns als Polizei, dass wir versuchen, unsere Herangehensweise weiter zu optimieren. Und da ist diese Herangehensweise mit dieser Fahrtüchtigkeitsprüfung einfach ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, der uns wirklich nach vorne bringt. Ne? Das ist auch das Feedback, was wir von außen bekommen. Ne? Zum Beispiel von unserem Pilotbegleiter und von unserem Vertreter der Staatsanwaltschaft oder auch von dem Leiter der Fahrerlaubnisbehörde, der uns auf diesem Weg begleitet, der auch sagt, das ist ein unglaublicher Mehrwert, macht das bitte unbedingt weiter.
Und also ihr seid ja auch präventiv dann damit unterwegs. Ne? Ihr verhindert im besten Fall Unfälle, bevor sie passieren, weil ihr vorher feststellt, dass derjenige nicht mehr fahrtüchtig ist.
Genau, einerseits muss man ja sagen, wenn wir jetzt jemanden feststellen, der zum Beispiel unter Drogeneinfluss oder auch unter Alkoholeinfluss fährt, das ist ja ganz häufig so, dass diese Menschen das nicht zum ersten Mal machen und dann mutmaßlich auch nicht zum letzten Mal. Mhm. Und dass man dann quasi mit dieser Feststellung, also quasi wenn man dort Kontrolldruck aufbaut, hat es natürlich auch einen präventiven Charakter.
Ja, aber auch die krank sind beispielsweise, ja, ne? Die das genauso auch nicht wissen. Vielleicht, dass die ein eingeschränktes Gesichtsfeld haben und links und rechts an dem Rand gar nichts mehr sehen können.
Das kommt sicherlich noch dazu, dass das nicht bei jedem Böswilligkeit ist, sondern dass der ein oder andere, das tatsächlich ist ja auch ein schleichender Prozess, ne? Wo der Körper das auch über die Dauer so ein Stück weit noch ausgleichen kann, wo derjenige das vielleicht gar nicht so reflektiert. Auch die Fälle mag es geben, ja.
Und es ist auch nicht nur für die Kontrollierten natürlich abschreckend, sondern auch für Leute, die das sehen. Ne? Die, also keine Ahnung, ich bin auf dem Weg zur Schule und Mutti bringt ihr Kind weg und ich sehe, hier gibt es Kontrollen. Das beruhigt mich auch so ein bisschen als Mutti wahrscheinlich, wenn ich das Kind zur Schule schaffe.
Ja, natürlich beruhigt das ein Stück weit, aber auch das Klientel, was dann vielleicht selber schon mal unter Alkohol dort gefahren ist, sehen natürlich, oh, habe ich ja heute Glück gehabt. Stimmt. Ich sollte vielleicht besser Obacht geben und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Ja. Also nicht nur das Repressive, sondern eben auch der präventive Charakter, dass das zum Tragen kommt.
Anni, du hast gerade gesagt, du willst die Sicherheit im Straßenverkehr in Sachsen weiter erhöhen, weil du halt schon viele Sachen gesehen hast und es immer noch viele Tote gibt. Wie schaffst du denn privat den Ausgleich, da nicht die Arbeit mit nach Hause zu nehmen?
Ja, also ich treffe mich viel mit Freunden und ja, häufig schauen wir dort gemeinsam Fußball, sind zuweilen auch im Stadion. Ja, und natürlich ein Ausgleich sind letztendlich auch die Spaziergänge mit meinem Labrador, wo ich dann doch häufiger mal durch den Wald streife und ja, da ein bisschen Entspannung finde.
Okay, na, da haben wir doch was gefunden. Da komme ich zum Praktikum, mache diese DIS-Ausbildung und dann will ich mit dem Labrador aber nochmal eine Runde spielen.
Ja, da komme ich aber auch mit. Ja, dann ganz, ganz lieben Dank, Anni, für diesen Einblick in diese, jetzt muss ich das Wort nochmal sagen, qualifizierte Fahrtüchtigkeitsprüfung. War es richtig?
Das war voll korrekt. Bienchen,
yay. Genau, also ganz, ganz lieben Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Ich hoffe, ihr da draußen habt für euch auch was mitgenommen. Und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das mit der Einführung auch in den kommenden Jahren dann gut klappt.
Ja, das hoffe ich auch. Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die Möglichkeit, das Projekt hier vorstellen zu können.
Ja, und vielleicht sehen wir uns ja nochmal bei der Schulung mit Christian.
Ja. Tschüssi, Andi.
Ciao. Tschüss.
So, wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann wisst ihr ja ganz genau, was zu tun ist. Ihr lasst einfach ein Abo da. Das geht auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bei Fragen, Anregungen oder sogar Themenideen schreibt ihr uns einfach gerne eine E-Mail an podcast@polizei.sachsen.de. Folgt uns auf Social Media und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.
Bis dahin.
Tschüss. Tschüss.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social Media Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.
Ihr wollt ins Team der Polizei Sachsen? Dann bewerbt euch jetzt für Ausbildung oder Studium. Alle Infos gibt's auf verdächtiggutejobs.de. Den Link findet ihr in den Shownotes.